Heute ist Donnerstag, der 9. Februar. Und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich, Sie sind der Meinung, das war Spritze.
Tägliche Feierabend-Podcast-Show. Mit Katrin und Tommy Bosch.
Wir machen zusammen Feierabend.
Wenn ihr uns hört, dann ist Feierabend. Ich habe mir da jetzt ein richtiges Ei gelegt. Also dieser Logbucheintrag war eher spontan und jetzt muss ich es irgendwie.
Jetzt musst du irgendwie zu Krupalla
also,
kommen.
Also, Krupalla, der Dödel von der AfD.
AfD-Chef, ja. Also derselbe.
Ja, auf der weltpolitischen Ebene nennt man ihn nur den Dödel von der AfD. Also der Dödel von der AfD war bei einer Veranstaltung, auf dieser Veranstaltung ist er auf einmal zu Boden gegangen, dann ist er ins Krankenhaus gegangen, dann haben die im Krankenhaus gesagt, Mensch Timo, also ehrlich gesagt, wir finden
Mensch,
nichts. Wir finden hier nichts. Und dann gab es aber auf einmal einen ominösen Einstich. Und der Dödel hat behauptet, ja, wahrscheinlich hat mir hier jemand eine Spritze gesetzt und deswegen bin ich also
zusammengesackt.
Es war eine sogenannte Ad-Hoc-Spritze, ne? Also so Pieks.
Das war schon im Oktober, ne?
Obwohl, es gibt ja, also zum Beispiel, ich war jetzt schon öfters mal auf dem OP-Tisch, das ist schon so, ne? Da so, drehen die so am Rädchen und sagen, so, also haben jetzt mal, jetzt kommt die Injektion, jetzt zählen sie mal von 10 runter und dann so 10, 9, 8. Also geht bei mir zumindest immer relativ schnell und vielleicht war es ja bei Timo ähnlich. Bei dieser Veranstaltung war das ZDF mit dabei und das ZDF hat alles mitgefilmt und deswegen hat das ZDF zur Aufklärung dieses ganzen Falles das mitgeschnittene Material
der Polizei zur Verfügung gestellt.
Genau. Und wenn es da erstmal die Polizei hat, dann hat es natürlich auch der Anwalt vom Dödel und auch der Dödel kann da drauf gucken und der Dödel hat dann gesagt, ja, also klar, hier sieht man jetzt noch nichts, dass ich da niedergespritzt wurde, aber hier fehlt ja auch Material. Und dann hat das ZDF gesagt, nee, es ist komplette Material, also wir haben es nur abgeklammert, also wir haben die Dinge, die relevant waren, abgeklammert. Also wir haben jetzt nicht die Anfahrt der Autos mit dazu und wie anschließend der Saal durchgeputzt wurde oder so, das haben wir alles weggenommen. Die relevanten Dinge, die haben wir abgeklammert und zusammengeschustert. Dann hat der Dödel aber gesagt, ich möchte hier nicht, dass irgendwas abklammert, ich möchte das komplette Material sehen. ZDF ist ja auch verpflichtet dann. Mhm. Du musst es rausgeben. Nicht? Also es ist jetzt nicht irgendwie so, sondern nein, wir müssen es rausgeben.
Vollständig rausgeben.
Dann haben sie es vollständig rausgegeben. Dann hat der Dödel wieder gesagt, hier fehlt noch was. Und dann hat scheinbar wirklich irgendwo eine Szene gefehlt in dem ersten Zusammenschnitt, wo der Dödel mit irgendeinem Bürger in Kontakt war.
Also ja, ganz kurzer Ausschnitt.
Und da sagt er dann, ich bin der Meinung, das war Spritze. Gut, das ist jetzt ein bisschen dazu gedichtet.
Ist das ein Punk gewesen oder was? Die heißen doch alle so.
Spritze? Ach so, hey, Spritze! Ach so, dass da so ein Punk da war. Spritze mit seinem Hund Wichser. Wichser! Spritze, kannst du bitte aufhören, nach deinem Hund hier zu brüllen? Der Dödel möchte jetzt gerade reden. Also, wie dem auch sei, nee, das war jetzt so ein bisschen dahingesagt, um den Bogen zum ZDF Dalli Dalli Hänschen Rosenthal zu bekommen. Also, können wir alles wieder vergessen. Auf alle Fälle ging das ja immer hin und her. Wir haben es jetzt die Woche auch erlebt. Dödel bei Lanz hat sich da nochmal massiv beschwert und hat das ZDF nochmal nachgelegt und gesagt, nein.
Es liegt alles vor.
Das gesamte Material liegt vor. Und jetzt erwartet ihr euch natürlich von uns irgendwie eine vernünftige Einschätzung, weil, sagen wir mal so, also, was der Dödel ja dem ZDF vorwirft, ist, dass der ZDF-Redakteur sich also diese 5 Stunden Material durchguckt und dann irgendwann mal sieht, oh, da könnte er gespritzt worden sein. Das klammern wir jetzt ab und verstecken es im ZDF-Tresor, damit man den Dödel nicht zum Opfer stilisieren kann. Ja. Wir arbeiten ja lange jetzt für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
20 Jahre, ja. Du noch länger.
Und müssen wir eins sagen. Also falls es da eine Sequenz gab, eine kurze Sequenz.
Die wäre keinem aufgefallen, weil niemand guckt sich die 5 Stunden an.
Hätte ein ZDF-Redakteur die ganz bestimmt nicht gefunden.
Nee, die Arbeit, die da drin steckt.
Also, der muss ja irgendwie, weiß nicht was, er sitzt da, isst irgendwie, also je nachdem.
Essen 2, also es ist 11:30
Er isst Essen 2, das heißt, er hat ein Eisbein in der linken Hand und in der rechten Hand googelt er irgendwas über Feinstaubplaketten. Oder ähnlich uninteressantes Männerzeug. Und währenddessen läuft dieser Käse durch. Und damit er dann zum Schluss auch sagen kann, er hat es gesichtet und so, macht er wahllos irgendwie 5 Schnitte, hackt es zusammen und schickt es los. Also ich glaube, die Wahrheit liegt in der Mitte. Vielleicht hat hier wirklich was gefehlt, aber Absicht.
Nee.
Also im ZDF da Absicht zu unterstellen. Und insgesamt, um auch das noch zu sagen, gab es da natürlich keine Spritze, keinen Stich, kein gar nichts.
Nichts. Vielleicht nur diesen Punk.
Ich glaube, es war eher so, er hat sich einfach eingeschissen.
Eingeschissen? Und dann, ach so, doll eingeschissen, dass gleich der Körper so runtergezogen wird.
Nee. Also vor seinem Auftritt, ne, ist er halt so Richtung Bühne gegangen, dann hat er gemerkt, so Mist, ich habe wieder nur Lügen und Schwachsinn im Gepäck, Mensch, das könnte heute ein richtiges Desaster werden. Und dann hat er sich im übertragenen und tatsächlichen Sinne eingeschissen und dachte sich, oh ey, mit voller Hose hier, gut, die Kollegen machen das ständig, aber ich, nee, das ist nicht mein Ding, wie komme ich aus der Nummer jetzt wieder raus? Ich täusche jetzt einfach einen terroristischen Akt vor.
Ja.
So.
Ja.
Und gesagt, getan. Wir haben heute eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel Zeit zu labern, weil wir haben einen tollen Gesprächspartner. Im Rahmen des Sexy Thursdays Make Great Fick Again wird es heute darum gehen, wie man Männer ohne Selbstbewusstsein wieder bumsbar macht. Aber wir haben, und das ist heute wirklich ein ganz entscheidendes Item in dieser Show,
Dr. Fred.
Dr. Fred!
Ja, Dr. Fred mit ihrem täglichen Bulletin zu der Gesundheit von King Charles, Sie haben jetzt durchgerungen, ihn also wirklich auch. Ich erkenne es jetzt an. Vielleicht nicht mehr sehr lange. Also hier Willi ist ja schon, steht ja schon in den Startlöchern.
Ich weiß nicht, ob der Willi genannt werden möchte. Da heißt der Prinz
Willi
William.
Mit dem Willi-Mixer. Willi-Mixer. So, Dr. Fred, heute stellen sich die Boulevard-Gazetten die Frage, ob King Charles mit seinen Krebs, Krebs in richtiger Behandlung ist.
Genau, es geht um seinen Arzt Dr. Dixon, denn was lachst du da?
Wegen Dick.
Wegen Dick und Sam Dick-Sohn. Ja. Sexy Thursday. Okay.
Wenn der dein Röntgenbild verschenkt, dann kriegst du einen Dixon-Pick. Naja.
Lass mal Dr. Fred jetzt mal zu Wort kommen. Ey.
Danke. Danke, Katrin.
Gerne.
Genau, der Dr. Dixon gilt als großer Verfechter der Komplementärmedizin, also Homöopathie und anderer alternativer Mittel als Ergänzung zur Schulmedizin.
Ist ja erstmal nicht falsch.
Nee, richtig.
Aber ich habe irgendwas gelesen von Teufelskralle und Ziegenkraut.
Genau, also er verschreibt wohl Ziegenkraut gegen Impotenz und Teufelskralle gegen Schulterschmerzen. Und die Quelle ist halt die Bild, da weiß ich jetzt nicht, wie glaubwürdig die ist. Ziegenkraut ist ein Kraut aus Elfenblumen.
Schön. Also erstmal finde ich es gut, wie tief du in die Recherche reingegangen bist. Also das mit den Elfenblumen finde ich einen sehr, sehr, sehr schönen kleinen Fun-Fact. Ich habe noch nie eine Elfenblume gesehen.
Ey, ich stehe jetzt wirklich auf dem Schlauch. Es tut mir leid, ihr zwei. Ja. Aber was ist die News?
Ja, also die News ist, dass eine der wichtigsten und mächtigsten Männer der Welt, King Charles, mit dem Leben kämpft und möglicherweise in den Händen eines Idioten ist, eines Scharlatans, der andere Patienten mit Ziegenkraut und Teufelskrallen behandelt.
Weil er daher gesichtet wurde, oder was?
Weil es der Doktor ist. Jetzt stell dir mal vor, ich hätte, ach oh Gott, der liebe Gott, willst du, ich möchte es gar nicht im Mund
nehmen. Mach das nicht,
doch,
sag jemand anderes.
Ich hätte zum Beispiel jetzt Hodenkrebs.
Oh, mach so. Das nicht.
Doch, das mache ich, ist doch kein Problem. Also wenn ich es hätte, wäre es ein Problem. Also, gut, und ich gehe zu einem Doktor und dann kommt irgendwie eine deiner...
Genau, und dann sagt der, reib mal deinen Sack hier mit dem Pulver ein.
Genau, aber so ist es ja nicht, sondern da eine deiner Freundinnen kommt, sagt, ich kenne diesen Doktor und bei dem war ich auch mal und der hat mir Ziegenkraut verschrieben und eine Teufelskralle für meine Schulterschmerzen. Würdest du dann zu mir kommen und sagen, Dicky, wechsel mal den Arzt?
Wenn oder? Gar nichts mehr geht, verstehe ich das. Also wenn man schon irgendwie alle Chemos und sowas durch hat und da verstehe ich einfach alles, was man macht.
Aber Laura.
In der Angst. Dr. Fred.
Er behandelt doch den King nicht mit Teufelskralle und Ziegenkraut, sondern er ist, wie du richtig gesagt hast, ein Komplementärmediziner.
Genau.
Er zieht an allen Schublädchen.
Das ist doch super.
Genau. Also es ist nicht bewiesen, dass Komplementärmedizin jetzt unbedingt Krebs heilt, aber eine Mischung kann schon gut sein, vor allem wenn man bedenkt, was für Nebenwirkungen so eine Chemotherapie hat. Und dann sind so Meditation und Yoga sicherlich sehr heilend für die Selbstfürsorge des Patienten. Und genau.
Das Beste aus allen Welten ist es.
Ja, genau. In der Mischung liegt die Kraft. Ne? Genau. Aber es gibt ja auch Patienten, die sagen, nee, ich möchte keine Chemo machen, ich möchte dies nicht machen, das nicht machen und jenes auch nicht machen. Und gut, kann ja der für sich selber entscheiden. Ich finde es immer schwierig, wenn es dann um das Wohl eines Kindes geht, ne, wo dann die Eltern sagen, nö, die kleine Ingebjörg, die macht keine Chemo, da gehen wir jetzt mal mit Ziegenkraut ran. Und bei einem König, also ich finde, dass ein König, darf ein König eigentlich seine Behandlungsmethode ganz frei wählen? Also jemand, der...
Wer sonst?
Naja, also weißt du...
Downing Street?
Nein, der hat ja schon eine Verantwortung. Er hat die Verantwortung, gesund zu sein, vorne wegzugehen.
Hat er nicht, nee, der hat doch einen Sohn. Dann macht der es eben.
Nee, das sehe ich nicht so. Ich finde, ein König kann nicht sagen, ich habe keinen Bock auf Chemo. Ich werde jetzt hier, weiß nicht was, den sauersten oder den schärfsten Chip der Welt essen. Ich glaube, das hilft.
Den salzigsten Chip der Welt, die sind ja die neuen Dinger. Nee, aber ich würde ihm schon gönnen. Ich meine, der ist 75 Jahre alt. Und wenn der keinen Bock hat auf Chemo, weil das ja wirklich ein ganz schlimmer, anstrengender Prozess sein kann, dann kann er das für sich entscheiden.
Okay.
Da glaube ich aber schon, dass die Berater ihn davon abhalten werden. Also ich glaube, da bin ich ein bisschen auf Tommys Seite. Ich
also
glaube nicht, dass
er
das einfach...
Also wir stellen uns jetzt mal vor, und hier schließt sich der Kreis, wir haben einen Wissenschaftler, der ist kurz davor, ein Mittel zu entwickeln, das den Krebs besiegt. Jetzt kriegt er aber selber Krebs und sagt, nee, Chemo mache ich nicht, ich nehme Ziegenkraut. Und dann sagen doch alle, hey, nimm die Chemo, du Freak, weil du musst hier noch weiterarbeiten, weil du kannst die Menschheit retten, so. Du nimmst kein Ziegenkraut. Und wenn wir dich zwangsbestrahlen müssen.
Ja, ja, das ist aber für mich eine andere Nummer als ein König, den keiner mehr braucht.
Ja.
Die Monarchie kann ja eigentlich abdanken.
Weil du halt keine...
Und ich finde es wirklich auch zynisch, dass wir hier über King Charles reden, der ja erstmal noch lebt und Ingo der Flamingo ist tot.
Was ist denn eigentlich mit Ingo, dem Flamingo? Das ist der älteste Flamingo des Berliner Zoos, oder?
Ingo, ne?
Ja.
Ingo kommt eigentlich ursprünglich aus Kairo.
Mhm.
Der ist da 1948 geboren.
Ja.
Es steht auch an seinem Ring dran. Ne? Ist da geschlüpft.
Also es gibt zwei Flamingo-Namen, die gut aus Kairo kommen. Nämlich Kai, also der Flamingo Kai, oder der Flamingo Ingo.
Ja, ich finde ein bisschen gemein, dass die dem den Namen Ingo gegeben haben. Der hat ja nicht, damit nicht seine Eltern in Kairo gesagt, guck mal, du bist ein Flamingo, du heißt Ingo, sondern der ist ja nach Deutschland gekommen 1955 und da fanden die es vom Zoo super witzig. Guck mal, das ist ein Flamingo, der heißt Ingo.
Mhm.
Aber es funktioniert jetzt auch so gut, weil wen hätte interessiert, ob ein Flamingo stirbt? Ständig sterben Flamingos. Aber Ingo, der Flamingo, ist ja gestern an Altersschwäche gestorben, die sind auch alle super traurig. Und heute wurde schon bekannt gegeben, er wird ausgestopft und kommt neben Knut ins Naturkundemuseum.
Laura?
Ja?
Tschüss, ich wollte noch Tschüss sagen.
Ja.
Tschüss, Laura.
Ciao.
Ja, ist ja ein Skandal. Also wirklich, du hast total recht. Der absolute Hammer.
Ich meine, der ist tot.
Es gibt ein Städtchen in Deutschland, das heißt irgendwie Liebold oder so ähnlich. Ich habe so ganz genau nicht recherchiert, weil es eigentlich auch für die Geschichte scheißegal ist. Dieses Städtchen wurde irgendwie um 600 nach Christus von Türken angegriffen und deswegen nennt man die Bewohner dieses Städtchens oder dieses Dorfs auch die Türken. Ne? Also wenn man jetzt hier zum Beispiel in Mühlenbeck, wenn die jetzt zum Beispiel von Cowboys angegriffen worden wären, dann würde man jetzt die halt einfach die Cowboys nennen heutzutage noch. Und die Bewohner dieses Dorfs nennt man die Türken. Ist es soweit so klar?
Kloster Hallingsen in der Nähe von Leiberg war das.
Also, das muss jetzt mal als Info gesetzt sein.
Ja.
Man nennt die Bewohner dieses Dorfes zum Beispiel im Karneval die Türken. Obwohl es keine Türken sind, sondern die Leiberger zum Beispiel. Wie auch immer. So, und jetzt gibt's einen Blutspendebus, der auch darum fährt. Und in diesem Blutspendebus geht eine Frau um die 60, steigt da vorne ein, sieht ihre ganzen Freundinnen und Freunde aus dem Dorf, also ihre Mitbewohner, und sagt laut: Mensch, der ganze Bus ist ja voller Türken.
Ja, weil die es immer so sagen.
Richtig. Im Bus war aber auch eine Blutspendeschwester mit türkischen Wurzeln. Und die dachte: Ach du Scheiße, die Kackrassistin setze ich auf die böse Liste. Und dann durfte die Frau, die schon 5-mal Blut gespendet hat, durfte kein Blut mehr spenden. Sie war quasi gesperrt als Blutspenderin, weil man annahm, dass sie Rassistin ist.
Aber sag mal, wenn ich in einen Bus steige, in dem auch ein Türke sitzt und ich sag: Oh, lauter Türken hier im Bus, das ist rassistisch?
Also die Geschichte ist so vielschichtig. Man muss jetzt mal logisch aufdröseln. Wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich ein Rassist wäre, also es ist jetzt nicht die Frau, die schon 5-mal gespendet hat und nach eigener Aussage alles andere als eine Rassistin ist, aber wenn jetzt zum Beispiel Kropala in den Bus steigen würde und er sieht 60 Leute von der AfD und eine Frau, die türkischer Herkunft ist, und sagt, der ganze Bus ist voller Türken, dann lachen halt alle und sagen: Mensch, Timo, hast du schon wieder einen sitzen? So mehr passiert ja, da, glaube ich, eigentlich nicht. Aber was das eigentlich Interessante ja ist, und die Springerpresse ist da ganz groß auch drauf eingestiegen, also die finden natürlich diese Krankenschwester doof, weil
die sich da so,
ja, weil, und
die verletzt davon war.
Genau, weil, und alle sagen, man hätte doch dieses Missverständnis schnell aufklären können. Und durch dieses falsche Handeln der Krankenschwester und durch diese Übersensibilisierung, die sie quasi da irgendwie an den Tag legt, wird eine andere Frau, eine hilfsbereite Frau, daran gehindert, Menschenleben zu retten.
Mhm.
Also durch falsch verstandenes, durch einen falsch verstandenen Kampf gegen Rassismus kann die andere Frau keine Menschenleben retten. Das ist jetzt irgendwie die Aussage des Ganzen.
Ja.
Das kleine Missverständnis ist, nicht? Hinterlässt sich das Ganze jetzt ratlos? Fragst du dich gerade,
ich überlege die ganze Zeit, ob ich den Ficker-Jingle da abspielen kann oder nicht.
Für wen denn? Für wen? Wer hat hier was falsch gemacht? Also diese Geschichte ist für mich einfach etwas, wo man hinterher sagen kann: Keiner auf den anderen zeigen, du hast was falsch gemacht.
Nee.
Die Frau hat alles richtig gemacht, die hat die Türken Türken genannt, die...
Aber ja, genau, und da ist es wieder, es hätte ein Gespräch gebraucht, ne?
Richtig. Aber ist es wirklich die Verpflichtung einer Blutspendeschwester, in einem Bus voller Türken die Frau zu fragen, also voller Deutscher quasi die Frau zu fragen: Wie meinten Sie das denn gerade hier mit dem Bus voller Türken?
Natürlich nicht.
Also, deswegen würde ich mal sagen, manchmal schreibt der liebe Gott einfach die ulkigsten Drehbücher, und hier hat keiner etwas falsch gemacht. Das ist eine klasse Geschichte. Da möchte ich gerne bitte einen Jingle. Das war die Geschichte, wo keiner etwas falsch gemacht hat. Bitte hier an der Stelle.
Die Geschichte, bei der niemand etwas falsch gemacht hat.
So. Wir haben ja letztens über Franzosen gesprochen.
Ja, die knattern nicht mehr, ne?
Ja, aber um das nochmal kurz Revue passieren zu lassen, ich habe mir also einen Film angeguckt und dachte eigentlich, es ist ein Godard-Film, aber dann war es so ein amerikanisches Remake mit hier Richard Gere und so. Und da wurde eine eigentlich treue Familienmutter und Ehefrau von so einem fickgeilen Franzosen irgendwie um den Verstand gebracht. Man muss es einfach mal so sagen. Der hatte so
Tricks. Wie es immer so ist.
Ja, ja, also der hatte so, es war eigentlich eine ganz rechtschaffene Frau.
Eigentlich war es eine nette Frau und auf einmal wollte die bumsen, ey, das gibt's
ja
nicht.
Ja, weil der Franzose,
ist doch wirklich frech.
Der Franzose mit seiner französischen Art und seinem Charme, dem du ja auch scheinbar erlegen bist, wie du mir damals erzählt hast.
Damals, gestern.
Ja, was?
Gestern in Podcast ab 17, den wir
ja,
zusammen haben.
Ja, gestern hast du mir erzählt, aber dem Scham erlegen bist du ja schon viel früher. Also.
Das hatte ich direkt ja wieder vergessen, Mensch.
Wie dem auch sei.
Diese Franzosen machen dich so fertig, das bist du doch, das musst du gar nicht nötig haben.
Nochmal, es ist einfach so, ich hatte Latein und Altgriechisch.
Nein, jetzt komm.
Nein.
Das erzählst du jedes Mal
Nein,
wieder.
Nein, aber das ist ganz wichtig, ich hatte Latein und Altgriechisch und wir hatten nie einen Austausch.
Das ist doch 40 Jahre her.
Ey, wir hatten aber keinen Austausch mit Altgriechinnen. Wir hatten keinen Austausch mit Altgriechinnen. Aber die Franzosen, die Franzosen gesprochen, die hatten Austausch mit Französinnen und auf einmal waren die Franzosen bei uns
weißt
in der Turnhalle.
Weißt du, was wir hatten? Weißt du, was wir für einen Austausch hatten?
Ja, mit Bulgaren, Polen.
Mit Westlern.
Was?
Ja, die FAZ, die hat so ein Projekt gemacht und unsere Klasse durfte dann mal nach Westdeutschland fahren, 10 Jahre nach der Wende. Vielen Dank dafür, habe ich mal Freiburg gesehen.
Ja, das ist noch beschissener. Nee, auch beschissener ist es nicht. Ich war bis dahin der dickste Karpfen im Teich und dann kamen diese scheiß Franzosen mit ihren Tricks und ihren schmutzigen Fingernägeln und ihren selbstgedrehten
Boulards.
Du, und
wie gesagt, es gibt gute Nachrichten, davon haben sie gar nichts mehr, denn die Franzosen haben tatsächlich weniger Sex, kam jetzt eine Studie raus.
Also aktuell jetzt haben die Franzosen weniger Sex, liegt daran, dass die viel daddeln, also wirklich jetzt, die sind hängen an Spielkonsolen rum, Social Media und solche Sachen, ist jetzt dem Herrn Franzos wichtiger, aber dann gibt es einen Wissenschaftler, der diese Studie gemacht hat, der sagt, das Ganze verläuft in so Wellenbewegungen. Ne? Also es gibt so, jene Generation hat dann so entweder ein Tal oder ein Peak und in den 80ern und 90ern waren die Franzosen sexuell überaktiv. Mhm. Und jetzt sind sie eigentlich auf einem normalen Level, dank Spielkonsolen und so weiter, sind die jetzt so wie
danke
eigentlich...
Danke Fortschritt.
Ja, einerseits danke Fortschritt, aber andererseits, ich war da noch ein Kind! In den 80ern, als die Franzosen kamen, ich war noch ein Kind. Ich war 12, 13.
Ja, umso
13.
schlimmer, dass das immer noch nachhält.
Ich war ein Kind und dann kamen die Franzosen in unser Land.
Wollen wir jetzt mal zum Sexy Thursday gehen?
Fixwichtigen.
Warte mal.
Franzosen.
Ich mach dir was Schönes für dich, ja. Für die Franzosen, ja?
Ey, solche Ficker, ey.
Solche Ficker.
Ey, solche Ficker, ey.
Solche Ficker, ey.
Warte mal.
Solche Ficker,
solche Ficker,
ey.
Solche Ficker, ey.
Passt ja auch. Eben nicht mehr. Keine Ficker mehr.
So, und jetzt gibt es natürlich eine wunderbare Überleitung. Ich mache jetzt den ältesten Fehler der Welt, einen Fehler, den ich schon immer und immer und immer wieder gemacht habe. Und zwar versuche ich für eine gute Überleitung einem Gesprächspartner ein Thema überzuhelfen, zu dem er überhaupt gar nicht eingeladen ist. Aber ich sage jetzt erstmal Hallo, Michelle Vincent.
Hallo zusammen. Schön, dass ihr
mich
bei euch bin. Hallo, hallo, hallo.
Oder eben eigentlich eher Michelle Vincent.
Echt?
Ist tatsächlich richtig, ja. Mein Name ist ja halb französisch oder ja. Meine Herkunft ist halb französisch.
Michel, also es sind ja zwei Vornamen eigentlich, oder heißt du Vincent und wir machen uns hier gerade lächerlich. Also bei den Ungarn zum Beispiel sagt man...
Nein, gar nicht. Also ich betone es selber so. Das sind tatsächlich meine zwei Vornamen.
Und ach so. Ich find,
das hat einen ganz schönen Klang und kann ja. Man gut als Markenname verwenden. Aber es ist wirklich Glück. Also es ist reiner Zufall. Wurde
okay,
nach
pass auf.
Großvater so benannt.
Michel Vincent. Wir haben nämlich gerade darüber berichtet, dass die Franzosen weniger Sex haben denn je. Kannst du es bestätigen?
Nein. Keiner weiß.
Das sind nur Halbfranzose.
Vielleicht
die eben. Hälfte weniger Sex.
Oder hast du nur halb so viel Sex wie Franzosen
oder
vor dir?
Oder doppelt so viel, weil meine andere Hälfte ist nämlich sizilianisch.
Mhm. Ah, warte mal, muss ich kurz nachgucken. Die Sizilianer haben stimmt.
Die haben dreimal so viel Sex.
Aber im jeden Fall mehr als die Deutschen.
So, Michel, aber wir haben dich ja zu einem ganz anderen Thema eingeladen. Hier ist unser Sexy Thursday, Make Sex, Great Sex, Fix Six, Click Pacific again.
Ab 17. Oh. Sexy Thursday.
Denn Michel, du hast ein Buch geschrieben, der Verführungscode, so kannst du jede kriegen. Zusammen mit Lars Ament hast du es geschrieben.
Ganz genau, ganz genau.
Bei so kannst du jede kriegen, zucke ich als Feminist der letzten Generation jetzt mal ganz, ganz heftig zusammen. Hat sich das der Verlag ausgedacht oder spiegelt das dein Mindset wieder, Michel?
Nein, es ist tatsächlich so, dass das vom Verlag damals kam und Lars und ich uns vehement gewehrt haben gegen diese Laien und da wirklich mit denen ja schon... fast schon gestritten haben, weil ich im Buch steht ja auch wortwörtlich drin, dass genau das nicht der Fall ist. Mhm. Aber der Verlag hat das damals so festgelegt. Und
habt ihr da einen Vertrag unterschrieben, dass der Verlag den Namen freigestalten darf. Und weil er möglicherweise bei dem Verlag noch ein weiteres Buch unterbringen wollte, zeigt er nicht. Weil ganz ehrlich, also das habe ich noch nie, ich rede normalerweise nie über Bücher und schon gar nicht über Sublines oder so, aber diese Subline, die ist so daneben, dass ich mir dachte...
Von wann ist denn das Buch?
2014.
Ja, ist schon 10 Jahre her.
Ja,
richtig. Das hat Thilo Mischke noch geschrieben in 80 Frauen um die Welt. Damit will er auch nichts mehr zu tun haben. Wirklich.
Nein, jetzt kam ich's wieder vor. Ich kann mich voll mit meinem Buch identifizieren, weil es gibt ein ganz schönes Sprichwort, das sagt, never judge a book by its cover. Und es ist entscheidend, was da drin steht. Und die Leute, die es gelesen haben, da kommt auch immer wieder das Feedback, dass der Titel dem eigentlich gar nicht gerecht wird. Aber anhand eurer Reaktion kann man auch sehr schön sehen, es ist halt sehr catchy, es provoziert. Und animiert vielleicht den einen oder anderen mehr zum Kauf. Und das, was dann da drin steht, ist aber trotzdem meine Message. Und auf die bin ich nach wie vor sehr stolz und mit der kann ich mich vollstens identifizieren.
Im Endeffekt geht es ja, glaube ich, darum, dass man seinen Vater wieder bumsbar macht. Also was ist mit einem Mann so um die 45, ich spreche jetzt ganz bestimmt nicht von mir selber, der in einer langen Ehe jegliches Selbstvertrauen verloren hat. Sowas gibt es auch. Und dann
Selbstvertrauen und Haare verlieren die meisten in der Ehe, ne?
Haare, ja. Und darum geht es darum, wie kämmt man sich zurück ins Leben? Das ist doch wirklich der Witz des Jahrtausends. Übrigens, gestern du mit Dieter Bohlen und Verona Bohlen und der Kugel mit den drei
den
Löchern.
Den hat niemand hier wahrgenommen, außer ich.
Ich habe den wahrgenommen. Eine Kugel mit drei Löchern. So hat sie Verona, wie heißt du denn jetzt? Pot. Du hast Verona Pot eine Kugel mit drei Löchern genannt. Ist das eigentlich klar?
Ja, deswegen habe ich doch danach gesagt, jetzt reicht's aber mal für mich selbst.
Ja, aber eine Frau darf sowas, ne?
Ich ja auch nicht. Das heißt, dürfen, jeder darf alles.
Naja,
lass uns bitte nicht so fangen. Jeder darf alles.
Ach so,
man muss sich bloß kritisieren lassen dafür.
Darf man die auch Dreilochstute nennen?
Würde ich nicht machen, aber kannst du natürlich machen.
Ach, darf man?
Ja, natürlich. Man darf alles. Okay. Das ist ja das Schöne.
Mhm.
Man muss sich bloß die Kritik dafür gefallen lassen.
So, Michelle, also habe ich das einigermaßen richtig so wiedergegeben, dass das eigentlich auch echt die Zielgruppe ist. Frustrierte Männer mit Ager.
Nicht nur von einem Buch, sondern du bist ja jetzt Coach, ne? Du hast so ein 6-Schritte-Programm entwickelt, die sogenannte High-Vibe-Charisma Ausbildung.
Ui, ganz genau.
Genau, da geht es ja darum, für jemanden, der geschieden ist und kein Selbstbewusstsein mehr hat, wie kämpft er sich zurück?
Einer von diesen Männern in der langen Beziehung jegliches Selbstvertrauen einfach kaputt gemacht, sind die kaputt gemacht.
Ja,
es geht im Grunde darum, es richtet sich jetzt nicht nur an geschiedene Männer, aber natürlich auch und nicht nur zwingend an Männer, die jetzt aus einer Ehe rauskommen, sondern einfach Männer, die besser im Umgang mit Menschen werden wollen, insbesondere im Umgang mit Frauen.
Ja.
Das ist eine schöne Sache.
Da ist ganz klar meine Message. Das hat sehr viel mit dem eigenen Selbstvertrauen zu tun, mit Authentizität, mit Ego. Also, dass man es möglichst verlieren sollte, um eben offen und ohne Vorurteile auf Menschen zuzugehen, ohne Angst und ohne den Gedanken zu haben, man selbst ist nicht gut genug. Und das ist
geradezu buddhistisch. Also sein Ego abzuschalten von einem Date, das ist ja sensationell. Also das muss ich jetzt mal konkret durchdenken. Also oder vielleicht hilfst du mir da mal beim konkreten Durchdenken. Was heißt das?
Das heißt im Konkreten, dass du wenig Erwartungshaltung hast und sondern offen auf Menschen zugehen kannst. Also ich gebe dir mal ein Beispiel bei uns aus der Praxis. Ja, ich bin ja viel mit Männern unterwegs und wir trainieren ja die ganze Sache auch live. Und da sind wir zum Beispiel in einer Bar, in einer angesagten Bar irgendwo in München. Und dann sind am Nebentisch irgendwie drei junge Damen, so sagen wir mal zwischen 25 und 35. Und für die meisten Männer ist es schon eine große Herausforderung, alleine das Gespräch zu suchen mit drei Damen, die sie eigentlich noch gar nicht kennen, die sie aber natürlich visuell schon mal gereizt haben. Ja, die denken sich, wow, heiß die Ladies, mit denen würde ich mich gerne unterhalten, da würde ich mit denen einfach, die würde ich gerne kennenlernen. Aber ich alleine gegen drei Frauen, das verkrafte ich gar nicht, da habe ich den Mut gar nicht dazu.
Ich weiß, wie ich es machen würde. Ich würde rübergehen und würde so mit dem Zeigefinger auf die eine sagen, würde ich sagen, sehr bumsbar, dann auf die andere auch bumsbar und auf die dritte gar nicht bumsbar.
Und das aus den Worten eines Feministen.
Naja, das war ja jetzt ich versuche hier, du solltest mal den Blick von Katrin sehen.
Ich habe mich gerade gedacht, ja genau, was versuchst du, weil du denkst, jetzt wird's für Männer dann richtig unterhaltsam, oder was?
Was denn? Wie jetzt? Nein, es ist doch, nochmal, was wir hier gerade besprechen, ist doch eigentlich ein Spielfilm. Also das ist ja eigentlich die Geschichte eines Mannes, der aus dem Gefängnis kommt. Also Ehegefängnis wird hier analog gesetzt. So. Und dann ist ja das älteste Thema eigentlich der Welt. Der kommt dann raus und sagt sich, Mensch, so und wie sehen die Frauen heute eigentlich aus, was die alles anhaben und was die so machen und pipapo und bla bla. Und dann wendet der seine alten Tricks an und fällt damit voll auf die Schnauze. Und mit im Rahmen dieses performativen Aktes gerade, in dem ich die Rolle dieses Neandertalers übernommen habe, versuche ich jetzt für Michelle das Feld zu ebnen, wie man es richtig macht. Darum ging es.
Ja, ich bin gespannt.
Ganz genau. Also im Ersten geht es ja erstmal darum, dass man den Mut hat, überhaupt den Schritt zu machen und auf jemanden zuzugehen, den man eigentlich noch nicht kennt. Und das ist ja auch nicht im Dating-Kontext so die größte Herausforderung nach wie vor für Menschen, sag ich mal, aller Couleur und jeden Alters. Ja? Wer die Fähigkeit besitzt, auf Menschen zuzugehen, eine Beziehung zu diesen Menschen aufzubauen und sie vielleicht zu begeistern oder eben abzuholen emotional, ja, der wird im Leben immer weiterkommen.
Ey, weißt du, was lustig ist? Ich muss da gleich an Tommy und seinen besten Freund denken, die ja schon seit Schulzeiten befreundet sind und er kann ja wirklich so krass auf Menschen zugehen, schon immer. War das da euch ein Problem?
Wer kann das?
Krishan.
Ach so, ja, der kann
ich,
das.
Ich sehe euch beide gerade zusammen als beste Freunde. Der hatte damit wahrscheinlich auch immer schon Erfolg, oder?
Naja, der
wenn ihr
wird
die Frauen haben wolltet.
Ja, ja, ne, der kann das, aber ich kann das auch. Also ich kann jetzt zum Beispiel, jetzt gebe ich mal den guten Mann, da würde ich sagen, würde ich da hingehen und sagen, also wisst ihr, was hier überhaupt nicht fehlt? Ein Mann. Es sieht echt super aus. Ihr drei, ihr habt richtig Spaß. Darf ich trotzdem euch irgendwie was ausgeben?
Okay, wäre das gut, Michelle?
Ja, das ist halt klassisch das, was jeder Mann macht. Das ist dann mit der Sache eigentlich ein reines Glücksspiel, weil es ja von vornherein klar ist, was der Mann will.
Weil die sagen, ich
habe
selber Geld.
Ja, entweder das oder sie wissen halt von vornherein, okay, der hat es jetzt auf uns abgesehen und vielleicht sind es irgendwie drei Mädels, die beispielsweise gerade sich zum ersten Mal nach langer Zeit treffen und jetzt tatsächlich vielleicht an dem Abend gar kein Interesse haben.
Krause, Eileen und ich.
Ja, aber das ist doch das Brillante, dass ich da hinkomme und sage, wisst ihr was, ich habe euch ein bisschen beobachtet. Ich glaube, das Einzige, was hier nicht fehlt, ist ein Mann. Das ist doch.
Würde ich sagen, das stimmt.
Ja, genau. Und dann würde ich lachen und würde sagen, wisst ihr was, und deswegen verzichte ich mich auch gleich wieder. Aber ich würde euch trotzdem gerne irgendwie zu einem Drink einladen.
Ach so, dann habe ich es jetzt falsch verstanden. Du hast gesagt, das Einzige, was hier nicht fehlt. Ich habe verstanden, das Einzige, was hier fehlt. Ja, so kannst du es machen. Das ist zum Beispiel bisschen, ja, ich nenne es immer Pattern Interrupt, bisschen was anderes. Und du bestätigst hier letztendlich in dem, was sie vielleicht gerade fühlen und machst den Kompliment und gehst aber gleich wieder raus. Ja,
genau.
Also versuchst nicht ewig da zu bleiben und die jetzt irgendwie da.
Ja, aber wenn ich da mit meinen beiden Freundinnen sitzen würde, wir haben neulich ein Wellnesswochenende gemacht, Krausi, Eileen und ich sitzen da, ne? Dann kommst du und sagst, das Einzige, was hier nicht fehlt, ist ein Mann. Dann sage ich, das stimmt. Würde ich ja sagen, weißt du.
Und dann nehme ich das auf, weil ich so schlagfertig bin, aber wisst ihr, was hier fehlt? Ist ein Strawberry Daiquiri.
Dann sagt Eileen, kannst drei Whisky Cola bestellen.
Dann sage ich noch besser.
Top. Tschüss.
So, und aber das ist eben, und da wird mich Michelle bestätigen, das ist ja kein Sprint, weißt du? Und 2-3 Jahre später läufst du mir zufälligerweise an der Ampel.
Ich bin verheiratet.
Und ja, man kann es ihr einfach nicht recht machen.
Es geht im Grunde darum, dass man einen Moment kreiert, der das Gegenüber abholt. Und das geht natürlich am besten damit, indem man keine vorgefertigten Lines bringt, sondern eben einen Moment aufgreift, der gerade tatsächlich passiert. Und so kann man sehr schnell mit Menschen ins Gespräch kommen, wenn man das auf eine lustige Art und Weise macht. Ja, viele wollen von mir dann immer hören, ja, sag mir mal so eine Line, die immer funktioniert. Und genau das gebe ich eben nicht weiter, weil es gibt keine Line, die immer funktioniert. Das ist immer abhängig im Kontext, von der Situation, von der Laune, von der Lautstärke, vom Environment. Man kann nicht pauschal alles immer so Programm X und dann läuft's durch.
Das ist auch der beste Trick, wenn man eine Rede halten muss. Also nicht mit einer vorgefertigten Line reingehen, sondern im besten Fall irgendwas aufnehmen, was in dem Moment passiert.
Da muss man aber ein richtiger Könner sein.
Nein, man muss es sich einfach nur vornehmen, weil selbst zu sagen, oh Mann, das Mikro ist ja ein bisschen tief, ist noch besser, als zu sagen, weiß nicht was.
Genau wie meine Witze.
Eben, und da kommt das, was wir am Anfang gesagt haben, kommt es ins Spiel, wer ego befreit ist oder wer sich nicht so schnell für etwas schämt, der kann eben mit solchen Umständen umgehen.
Aber das heißt ja, man muss sich klein machen.
Nein.
Nein, man muss sich nicht klein machen, sondern man macht sich nur nicht unnötig groß. Klein machen muss man sich überhaupt nicht. Man muss sich überhaupt nicht klein machen.
Man macht sich frei und dadurch sichtbar, dadurch frei, sichtbar, auch ein bisschen nackig, aber das ist ja angenehm und lässt alles
aber
zu.
Aber es klingt einfach nach Frauen, also so wie ihr es beschreibt, mache ich das und so bin ich.
Was machst du wann? Wann machst du was?
So habe ich das doch bei dir auch gemacht.
Also hör mal, du bist mit 15 vorgefertigten Anmachsprüchen ins Studio gekommen.
Ich habe gesagt, du, ich muss wieder in die Stadt und die Bahn fährt gar nicht, kann ich bei dir mitfahren?
Ja, also ich bin mir sicher, dass das nicht an dieser Line lag, aber vielleicht an dem, was davor schon passiert
ist. An der weißen Esprit-Hose
lag es ganz bestimmt auch nicht. Nee, aber das erste Mal hast du meine Aufmerksamkeit gehabt, das passt ja gut zum Thema. Da waren wir auf einer Party es waren alles Radioleute von dem Radio, für das wir gearbeitet haben.
Ich war ganz frisch da und ganz jung.
Und du hast das Gespräch mit mir gesucht. Das hat mich bis dahin noch nicht so. Aber dann kam der Chef von dem Radio und hat Katrin angesprochen. Und normalerweise war diese Veranstaltung auch dafür da, zwischen Chef und weiblicher Belegschaft, da gab es auch einen regen Austausch. Immer musste man ja.
Musste schon eigentlich mit dem quatschen, damit man noch ein paar Aufträge bekommt.
Richtig.
So war das damals.
Und Katrin hat dann zu ihm einfach gesagt: Schwör ab. Schwör ab.
Ja, schwör
und es
ab.
War ganz, ganz klar, dass sie zu dem Schwör absagt, um mit mir weitersprechen zu können. Und da fühlte ich mich natürlich dann
gesehen.
Da fühlte ich mich extrem gesehen. Und gut war natürlich auch, dass du dann aber auch irgendwann mal weg warst von der Party. So, das war also der erste Eindruck. Und also muss ich sagen, für die Performance an dem Abend 1000 Punkte.
Vielen Dank.
Ja, und da kann ich euch jetzt so herzlich beglückwünschen. Das, was ihr gerade beschrieben habt, ist eigentlich die Formel für einen perfekten Flirt. Und zwar lautet die Formel, man begegnet jemanden, es entsteht ein Mehrwert in Form von einem guten Gespräch oder einem Lacher oder einer Gemeinsamkeit oder einem lustigen Moment. Und dann trennt man sich relativ schnell wieder oder wie wir sagen immer, wir gehen aus der Situation raus, um dann eben die Möglichkeit zu schaffen, dass sich die gute Situation von gerade eben im Kopf auch breit macht, ja, dass man dann vielleicht drüber nachdenkt, hey, hätte ich vielleicht gerne länger mit ihr mich unterhalten, war ja ein nettes Mädel, vielleicht sehe ich die bald wieder. Und das ist eigentlich so, was ich in den letzten 15 Jahren als Formel herausgearbeitet habe, dass eigentlich aller Kennenlernprozess immer genau dieser Struktur folgt. Also man begegnet sich, man tauscht sich aus. Und die meisten Männer machen zum Beispiel den Fehler, die wollen immer zu viel, zu früh, zu schnell. Mhm. Und wenn man dem Ganzen aber Zeit gibt und vielleicht auch mal als Mann zuerst sich wieder zurückzieht und dem Ganzen einfach den Luft und Raum gibt, sich zu entfalten, die Wirkung zu entfalten, dann schafft es Interesse, Lust auf mehr und dann kommt auch oftmals vom Gegenüber auch eine Initiative.
Aber Michelle, du hast gerade gesagt, ihr geht dann auch raus. Das bedeutet, wer jetzt hier zuhört und Interesse hat, der kann dich buchen?
Ganz genau. Ganz genau. Also das ist tatsächlich, was ich mache. Ich gehe mit meinen Männern und mittlerweile auch Frauen raus ins Leben und wir üben diese Sache wirklich live in der Praxis. Das heißt, wir gehen wirklich unter Menschen, ob jetzt im Alltag oder in Hotelbars, Restaurants und Clubs und trainieren eben genau diese Momente, wie man eben mit Menschen ins Gespräch kommt, wie man Gespräche führt, so dass Lust und Spannung und Vorfreude auf mehr entsteht und dass man über den Austausch mit vielen Menschen eben auch sehr viel an Selbstbewusstsein gewinnt, ja, und dadurch seine Persönlichkeit auch wirklich regelrecht transformieren kann.
Michel Vincent macht Männer nicht nur kurzfristig bumsbar, sondern einfach liebenswert. Und was ist das denn für ein wunderschöner Beruf?
Ja.
Vielen Dank für dieses Interview. Und
Michel, wo kann man dich denn finden?
Auf meiner Homepage besseredates.com oder Instagram Mr. Michel Vincent, da könnt ihr mich finden und mir Fragen.
Da verlinken wir die Folge heute auch direkt.
Unbedingt, unbedingt, freue ich mich.
Mach's gut, tschüss.
Michel, danke dir.
Tschüss, hat dich gefreut. Tschüss.
Ciao, ciao.
Uns auch.
Ab 17. Oh.
So, wir haben es heute ein bisschen übertrieben mit Laber, 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 deswegen nur ganz schnell, diese Sendung hier kann man abonnieren, man muss sie aber, man sollte sie bitte auch weiterempfehlen, aber nur an Leute, die diese Sendung auch zu schätzen wissen. Auch morgen ist wieder ein Feierabend, Gott zum Gruße.
Bis morgen, da haben wir ja wieder einen Gast, wir werden viel über den Dschungel sprechen, Michaela Schäfer wird uns nämlich besuchen.
Endlich mal wieder, eine treue Freundin dieser Show.
Ab 17 ist eine Studio-Bummens-Produktion. Sei auch morgen wieder dabei. Abonniere diesen Podcast und verpasse keine neue Folge. Ab 17. Jeden Montag bis Freitag. Ab 17 Uhr überall, wo es Podcasts gibt.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau. Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese Krone.
Slay Queen.
Gegenteil davon, er ist Lake
also,
King.
Ja,
es ist was Männliches. Ja. Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerin so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softboy-Variante. Wenn Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept.
Ja!
Ich glaube, das ist wirklich.
Ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Balzritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht. Ja. Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemanden Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so.
Ja,
nicht, ja doch.
Es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber nee. Man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines preis und dann ist man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube
weil
so,
Bolognese halt auch immer lecker
und,
ist.
Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube, so die Pinguinweibchen wissen so, es ist jetzt nicht
cool,
der krasseste
Stein,
aber
es, ist, ein
es
Stein.
Ist nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify.
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhab, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
das ist.
Genau.
Okay.
8.30 Uhr Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.